den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der 7. Dezember war der Tag der bereits zweiten Wahlen zum Deutschen Reichstag im Jahr 1924 und selbstredend dominierte dieses Thema auch die Berichterstattung der wenigen Hamburger Tageszeitungen, die damals sonntags erschienen. Das sozialdemokratische Hamburger Echo machte diesbezüglich keine Ausnahme. Hinter den erwartbaren Wahlaufrufen und Wahlempfehlungen auf den ersten Seiten fand man hier allerdings auch noch Platz, die Leserinnen und Leser auf eine Reise ans entgegengesetzte Ende der Erde mitzunehmen, das seit neuestem vom Passagierschiff Cap Polonio regelmäßig von Hamburg aus angefahren wurde, nach Feuerland an die Südspitze Südamerikas. Selbst angetreten scheint der mit RW zeichnende Autor diese wenig proletarische Reise nicht zu haben. Sein Artikel stützt sich vielmehr auf den Bericht eines italienischen Naturforschers, der offensichtlich damals schon sehr kritisch nicht nur über die ökonomische Ausbeutung des fernen Landes, sondern auch über den rücksichtslosen Umgang mit den dort lebenden Indigenen berichtete, wenn auch zum Teil in für uns irritierendem Vokabular. Es liest Frank Riede.
Das Feuerland. Seit der Eröffnung des Panamakanals ist die Schiffsroute um die Südspitze Amerikas wenig befahren und das Forscherinteresse richtete sich auf ganz andere Erdgebiete. Soweit im Archipel des Feuerlandes Wirtschaftsinteressen verfolgt werden können, widmen sich diesen Kapitalisten aus Chile und Argentinien. Besonders eine bedeutende Schafzucht wirft ansehnliche Gewinne ab. Daneben wird Robbenfang betrieben, woran Freibeuter aus Europa gelegentlich teilnehmen. Zur Ausbeutung der ungeheuren Wälder, die meist aus Buchen bestehen, müssten erst Straßen gebaut werden. Vor reichlich 30 Jahren schien es, als werde das Goldfieber eine Bevölkerung von Weißen anlocken, aber nachdem die ersten Trupps Goldschürfer reiche Ausbeute gemacht hatten, lohnte das Geschäft nicht mehr, die Goldsucher haben sich verzogen. Die eingeborenen Bevölkerung ist inzwischen fast ausgestorben. Solange die Indianerstämme keine weißen Menschen kannten, bestanden sie bei ihren bescheidenen Bedürfnissen die harten Anforderungen des Lebens. Der Weiße aber brachte ihnen das Verderben. Reiche Argentinier nahmen die Grasfläche für ihre Herden in Beschlag. Die Hirten knallten die Indianer nieder oder trieben sie in unwirtliche Bezirke, wo selbst der abgehärtetste Feuerländer zugrunde geht. Wiederholt haben Missionsgesellschaften versucht, den Ureinwohnern Hilfe zu bringen. Zu retten ist nichts mehr. Bald wird der letzte rote Mann im Feuerland verröcheln. Das menschenleere Land ist aber keineswegs eine Wüste. Es bietet vielmehr ein gehäuftes Maß reichster Naturschönheiten. Wo die Indianer einst frei schweiften, da suchen jetzt amerikanische und europäische Touristen Augenweide. Es muss allerdings dort ein wundervolles Schauen sein. Der Hamburger Dampfer Cap Polonio von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft hat wiederholt von Buenos Aires aus Touristengesellschaften dorthin gebracht. Das sind meist reiche Leute, die andere für sich arbeiten lassen und die Lustfahrt hauptsächlich als Mittel gegen Langeweile und zur Auffrischung erschlaffter Nerven unternehmen. Von anderem Schlage ist der italienische Naturforscher De Agostini, der 10 Jahre in der Salesianermission im Feuerland lebte und das Land durchforschte. Er brachte die besten Eigenschaften mit: lebendiges Interesse für alle Naturerscheinungen, einen regen Geist und ausdauernden durch Bergsport gestählten Körper, sowie eine reine Menschlichkeit, die sich der armen Indianer herzlich annimmt. Da Agostini überdies die Gabe klarer Beobachtung und anschaulicher Schilderung besitzt, ist seine Beschreibung des Feuerlandes und seiner Bewohner ein klassisches Werk geworden. Es liegt jetzt auch deutsch vor, herausgegeben von P.A.G. Andreae im Verlag F.A. Brockhaus in Leipzig. Umfang und Ausstattung entsprechen den bekannten Werken dieses Verlages, in denen Forschungsreisen geschildert werden, zum Beispiel von Nansen, Mikkelsen, Scott. Besonderes Lob verdienen die vielen köstlichen Bilder, Jedenfalls empfehlen wir das Werk, es ist ein schönes Geschenk auch für heranwachsende Kinder. Als eine Probe von der Art, wie Agostini in dem Buch »Zehn Jahre im Feuerland« das Land schildert, sei hier ein kleiner Abschnitt abgedruckt. In diesem morphologisch so mannigfaltigen und orohydrographisch so gegensätzlichen Lande hat die Hand des Schöpfers anscheinend in besonders verschwenderischer Fülle die strahlende Schönheit seiner Schätze ausgießen wollen, indem sie auf kleinem Raume in harmonischem Aufbau von Teilen, in wunderbarer Verschmelzung von Linien, Lichtern, Farben, alles vereinte, was sich an Außergewöhnlichem und Erhabenem in der weiten Welt findet. Im nördlichen Gebiete dehnen sich Ebenen aus, endlose Pampas, ein Landschaftsbild, das in der Seele ein tiefes Ahnen des Rätselhaften auslöst, ein unbestimmtes, wohltuendes Gefühl des Unendlichen, Unbekannten. Im mittleren Teile verlieren sich die Pampas, die Ebene geht in welliges Gelände über und macht größeren Hügeln Platz. Die Landschaft verändert sich vollständig, erscheint als weiter Park, als ungeheurer Wald. Dann wieder niederer grüner Buschwald, wie von Meisterhand gruppenweise hingesetzt, dazwischen ein Netz von Lichtungen, gleich anmutigen, in graziösen Windungen sich schlängelnden Wegen, liebliche Wiesen mit stillen Seen, in deren Wassern sich in tausend Lichtern die Schönheit des strotzenden Magellanischen Waldes spiegelt. In diesen grünen mittleren Hochebenen mit ihren üppigen, von kristallenen Quellen benetzten Wiesen schweifen ungestört zahlreiche Guanaco-Rudel umher. Auch lebt hier noch der letzte Rest der kräftigen Indianerrasse der Ona, schön gebaute, athletische Gestalten. Hier ist kein Stürmen noch Flüstern der Pampaswinde mehr zu spüren. Hier herrscht das tiefe, bedeutungsvolle Schweigen des Waldes und erhöht die rätselhafte Feierlichkeit der Stimmung. Unweit südlich und westlich davon türmt die massige Kordillerenkette, der letzte Ausläufer der Anden, schneeige, von ewigem Eis gekrönte, kühne Gipfel zu gewaltiger Höhe, um sich dann jenseits in hunderte von Einbuchtungen, Bayen, malerischen Fjorden und Schluchten zu zerstückeln, in die das Meer viele Kilometer weit vordringt, zwischen hohen, steil abstürzenden Wänden, die mit dichter Vegetation bedeckt und von silbernen Bändern rauschender Wasserfälle durchzogen sind. In der Abgeschiedenheit der Kordillere, inmitten des verschlungenen Labyrinths von Kanälen, tauchen die erstaunlichsten Gegensätze auf, wahre Offenbarungen des Schönen. Unberührte Urwälder mit immergrünen, farbenfrischen Buchen, Myrten, Zypressen und Magnolien bilden den wunderbaren Hintergrund für gewaltige Gletscher, die vom Hochgebirge in ungeheuerlichen blau-weißen Serac-Wänden herabsteigen und sich nicht selten bis ins Meer stürzen. Eine fast tropische Vegetation grenzt an Meeresteile, in denen mitten im Sommer Eisblöcke schwimmen. Man hört ebenso das gellende Geschrei des Papageis der heißen Zone wie das dumpfe, monotone Lärmen des antarktischen Pinguins. Im Westen, verstreut am Fuße der Kordillere, lösen sich gleich vorgeschobenen Posten unzählige kleine Inseln ab, zackige, kahle, fantastische Riffe, die sich in dauerndem Kampfe mit dem tobenden Meer befinden. In gewaltigen Schaumsäulen brechen sich hier die Wellen, zernagen das Gestein und graben tiefe Höhlen und verborgene Grotten, die als Schlupfwinkel für Tausende von Kormoranen, Fischottern, Robben und Seelöwen dienen, deren Gebrüll das Donnern der in den Riffen sich brechenden Wogen übertönt. In dieser Pracht und Großartigkeit einer schauerlich schönen, erhabenen Landschaft lebt ein heute fast ausgestorbener Indianerstamm, die Yagan, rachitische, tierähnliche Menschen, die ihr Leben auf kleinen Kanus zubringen, auf der Suche nach täglicher Nahrung von Strand zu Strand schiffen und zuweilen auch in die stürmischen Meere des Kap Horn vordringen. Unbestreitbar umfasst der feuerländische Archipel Landstriche und Panoramen, die in ihrer Großartigkeit mit den schönsten Teilen unserer Alpen wetteifern können, und seine zahlreichen Fjorde sind den so viel gepriesenen Fjorden Norwegens gleichwertig, wenn nicht überlegen. Leider aber wüten in dieser wundervollen Landschaft Stürme und Unwetter von unerhörter Heftigkeit. Dauernd lastet ein düsterer, schwerer, von dichten Dunstschleiern geschwängerter Himmel darüber, so dass die Sonnenstrahlen nur selten hindurchdringen können, um der Herrlichkeit der Natur Leben und Glanz zu verleihen. Durchbricht jedoch das Sonnenlicht einmal den dichten Wolkenschleier, dann bietet sich dem Auge ein überwältigendes, unbeschreibliches Schauspiel. Besonders in der Stille des Morgens oder in milden Abendstunden, wenn die Strahlen in allen Farben in den köstlichsten, unwahrscheinlichsten Abtönungen spielen und sich auf weichen, fantastischen Wolken wiegen, deren Formen sich dauernd verändern. Und doch liegt über all dem Zauber der Landschaft ein Todeshauch, ein drückendes Schweigen. Auch wenn die Sonne in ihrer ganzen Herrlichkeit erglänzt und ringsum Wärme und Licht verbreitet, auch wenn der Mond ein ruhiges Meer oder die schroffen Bergwände mit seinem Silberlicht umschmeichelt, immer bleibt, trotz aller Großartigkeit, ein Schleier der Schwermut. Das ist die Macht der Grabesruhe, die in diesen weltfernen Gegenden herrscht, die einförmige Stimmung der düsteren Wolkenschichten, die geheimnisvolle Erhabenheit der durch die vorbeirasenden Unwetter des Meeres und Himmels gepeitschten Berge.
Das war's von der Tierra del Fuego. Wenn ihr auch on fire seid, dann schreibt uns, kritisiert uns, macht mit über aufdentaggenau@posteo.de. Wir freuen uns. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.